Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis, wird heute präsentiert von der Kröpke-Passage. Einkaufen und genießen. Die kleine, edle Passage ist ein Ort für alle, die das Besondere lieben. Ein exklusives Einkaufserlebnis und der Szenetreffpunkt in Hannover City an der Luisenstraße. Traditionsreiche Familienunternehmen und vielversprechende Newcomer aus den Bereichen Fashion, Wohnaccessoires, Beauty, Kunst und Gastronomie. Alles unter einem Dach. Weitere Infos unter kröpke-passage.de oder auf Facebook. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hier ist Marleen Geider.
Ja, hallo, wir sind hier heute in der Business Lounge, in der neuen Business Lounge in der Markthalle Hannover. Lage an der Leine, die 7. Folge bereits. Ich freue mich sehr. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, René Oliver.
Ich freue mich viel mehr. Ganz toll, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr in der Markthalle und muss wirklich sagen, ich habe es richtig vermisst. Ich liebe ja dieses Markthallen-Feeling super gerne. Es wird überall geklimpert, es wird gesprochen, es wird gegessen und es riecht auch einfach schön. Ich liebe das.
Ja, wirklich. Man muss auch sagen, also hinter uns hört man so ein bisschen die gewabernden Stimmen unten aus dem Bauch von Hannover.
Das Leben.
Und die Friteuse liegt uns auch so ein bisschen in der Nase, oder? Also es riecht so ein bisschen nach Friteusenfett.
Gut, grundsätzlich bin ich ja auch ein Freund von Friteusenfett. Da kannst du nämlich auch schöne Krapfen drin ausbacken. Ja. Ne? So ein paar schöne, hier, wie heißen sie?
Berliner. Liebe ich sehr.
Ich auch. Also ich bin ja wirklich auch ein großer Freund von in Fett gebackenen Gebäck. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Alles, was mit Schmalz und Fett und Marmelade und herrlich. Ja, also ich bin gerade mit einem Kilo mehr aus dem Weihnachtsurlaub wiedergekommen und jetzt stehen hier schon wieder Kekse auf dem Tisch. Wie sieht es bei dir aus gerade auf der Waage?
Oh ja, ist aber auch natürlich gemein, sehr charmant, direkt so in unseren Talk einzusteigen. Nein, aber es ist ja bekannt. Ich meine, es wurde ja auch eine lange Zeit in den Medien breitgetreten, dass ich 50 Kilo abgenommen habe.
Stimmt das überhaupt?
Ja, 50. Ich habe mit 134 angefangen und war dann irgendwann bei 84 Kilo.
Oh ja.
Und das in 11 Monaten. Da wurden mir ja wirklich die wildesten Dinge unterstellt. Es wurde unterstellt, ich hätte mir heimlich ein Magenband setzen lassen.
Wie ein Wurm einsetzen lassen oder was?
Drogen wurden mir unterstellt. Ganz lange. Okay. Das stimmt alles nicht. Aber das Gute ist ja am Ende, ich wusste, wie ich es geschafft habe, mit Schweiß und Tränen. Oh. Natürlich ist
also
das schon lange
Sport,
Zeit. Sport. Nicht viel.
Verzicht
oder zumindest einfach mal eine andere Lage auf oder ein anderes Bewusstsein für Nahrungsmittel zu bekommen. Mhm. Das finde ich ist auch eigentlich der Schlüssel an der ganzen Sache.
Okay.
Aber von den 50 Kilo habe ich auch schon wieder gute 20 Kilo zugenommen. Das ist halt blöd gelaufen, aber ich bin halt auch am Ende des Tages halt ein Genussmensch und wenn ich dann da halt ein schönes Glas Wein habe, eine schöne Käseplatte, ein bisschen Brot, du ganz ehrlich, da werde ich schwach.
Ja, kann ich verstehen. Ja Mensch, im Moment sind ja so fiese Zeiten. Irgendwie gefühlt war dieser Januar noch nie so dunkel und nass und regnerisch. Ich träume gerade irgendwie vom Urlaub an der Côte d'Azur. Womit hältst du dich gerade über Wasser? Also diese tristen Zeiten, oder?
Also ich glaube, dass Träumen sowieso gerade jetzt in der jetzigen Zeit unfassbar wichtig ist.
Ne?
Also ich finde, Träume zu haben, das gibt ja auch immer Halt. Mhm. Ne? Und irgendwie einen Traum zu haben bedeutet, ich habe ein Ziel, irgendwie arbeite ich dahin. Das heißt, ich wabere nicht so irgendwie durch die Gegend ohne Ziel. Mhm. Deswegen finde ich Träume unfassbar wichtig. Träume habe ich ganz, ganz viele. Also ich würde ganz gerne mal wieder einen schönen Urlaub machen. Ich würde gerne einen Winterurlaub machen.
Ja, Skiurlaub.
Schön.
Irgendwie sowas.
Schön. Ne? Kann ich aber zwar überhaupt
Hütten,
nicht.
Hütten, ich auch so nicht. Nee, aber diese Hütte dann.
Genau, ganz Hütte, romantisch und schönes Kaminfeuer. Das sehe ich schon. Ja, und ansonsten Träume, finde ich immer schwierig, das jetzt so spontan zu sagen.
Ja.
Natürlich ein sicheres Einkommen.
Ja, das beruhigt ungemein.
Das finde ich unfassbar wichtig und ich glaube, mehr braucht man auch gar nicht. Also man braucht Gesundheit.
Ja, Gesundheit.
Man braucht ein Dach über dem Kopf, einen vollen Kühlschrank und dass deine ganzen Freunde auch glücklich sind. Und ich finde, da ist schon, das ist schon die halbe Miete.
Das heißt, du wirst die Kekse hier heute gar nicht anpacken, die ich uns da besorgt habe? Oder wie?
Naja, jetzt trinke ich ja schon Sektchen, jetzt ist der Drops eh schon gelutscht. Das heißt, ich kann auch mal. Und hier sind auch diese ganz leckeren Röllchen, die mag ich sehr gerne.
Ich auch.
Diese Knusperröllchen.
Sag mal, 2017 titelte die NP oder betitelte dich vielmehr als die backende Tunte und sagst, du hast das selber gesagt, so über dich damals. So, wer bist du eigentlich heute? Wie würdest du dich jetzt bezeichnen, 2022? Bist du noch die backende Tunte?
Also ich bin da unfassbar dankbar drüber, dass ich das damals über mich geschrieben wurde, weil so konnte ich den Leuten nämlich im Gedächtnis bleiben.
Mhm.
Ist natürlich hart, es kam auch aus der eigenen Community natürlich auch böse Worte, wie man sich selbst als bunte backende Tunte bezeichnen kann.
Ja.
Aber am Ende des Tages, der Medienzirkus, da musste halt auch mal vielleicht ein paar Grenzen überschreiten. Länger und auch langfristig vielleicht den Menschen im Kopf zu bleiben. Heute würde ich mich nie wieder backende Tunte bezeichnen.
Ja.
Und wir haben auch eine ganz klare Regelung, dass das nirgendwo mehr geschrieben werden darf.
Okay.
weil das bin ich einfach nicht mehr. Ich bin, habe mich in der Zeit unfassbar viel weiterentwickelt. Mhm. Ich würde mich jetzt eher als Moderator, als Journalist und auch als Entertainer bezeichnen.
Das mit dem Backen war ja so eine Phase. Du warst von 2014 bis 2018 so als der Promi-Bäcker unterwegs, 2 Jahre davon bei RTL im TV zu sehen, bundesweit. Also eine richtig schöne Karriere, kann man sagen, hingelegt. Und danach warst du auch noch ganz lange dann privat bei den Promis zu Hause unterwegs. Bei wem hast du da so gebacken? Kannst du da was verraten?
Ja, also es war natürlich eine ganz spannende Reise für mich. Weil ich komme ja aus dem beschaulichen Garbsen, noch nicht mal richtig Garbsen, sondern aus Mainfeld. Das ist ein ganz kleines Dorf. Und ich bin halt ein absolutes Dorfkind.
Ja.
So, und dann habe ich natürlich immer von dieser ganzen großen, glitzernden Welt geträumt
und
wurde dann irgendwie, wie auch immer, wie ich das geschafft habe, wurde ich da ja reinkatapultiert.
Ja,
dann
willst du verraten, wie du es geschafft hast?
Ja, das ist mit Beharrlichkeit, Disziplin und immer die Hoffnung vor Augen. Mhm. Das ist einfach so. Also ich glaube, das, was die meisten Leute, also ich kriege das natürlich auch mit, viele Leute schreiben mir bei Instagram oder Facebook, Mensch René, gib mir mal einen Tipp, wie ich berühmt werden kann.
Ja.
Ich finde, dass wir heutzutage sowieso auch ein großes Problem mit Pseudo-Berühmtheiten zu tun haben.
Instagram sei Dank, oder?
Genau.
Ja.
Ich habe aber immer so ein bisschen das Problem, dass ich dann sage, wo ist denn die Berechtigung für diese Menschen, berühmt zu sein? Das hört sich ganz, ganz ekelhaft eigentlich an, aber weißt du, was ich meine?
Na gut, du bist einer, der es nicht über Instagram ins TV geschafft hat, sondern eher andersrum. Du machst zwar Instagram, aber du pushst das nicht zu hoch.
Also ich bin für Instagram auch viel zu blöd, bin ich ganz ehrlich. Habe ich bis heute nicht verstanden, wie ich es richtig machen kann, dass da Leute mir folgen da, ich glaube, fast 10.000. Aber
ist nicht ohne, ne? Aber du hast halt direkt den Einstieg ins TV geschaffen. Das finde ich schon beachtenswert. Also mach da mal weiter. Sag mir ruhig mal, wie du es geschafft hast.
Naja, also man muss dazu sagen, ich habe auch irgendwann mal als kleiner schwules Dorfkind auch mal da gesessen, habe den deutschen Fernsehpreis gesehen und habe gesagt, oh Mensch, da würdest du auch gerne mal stehen und möchtest einen Preis bekommen. Aber wie schaffst du das? Wie kommst du aus Mainfeld rein in die große Glitzerwelt? Das ist natürlich alles überhaupt nicht einfach. Aber ich hatte natürlich schon immer das Talent, viel reden zu können. Viel. Man sagt ja immer, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch und eine Tunte eine ganze Enzyklopädie. Das war halt schon mal was, wo ich sagen konnte, ja gut, das könnte ein großer Vorteil sein. Ja. Und ich habe halt schon immer gerne gebacken. Meine Großmutter ist Konditorin.
Ja.
Und da dachte ich mir, ja gut, viel mehr kannst du dann jetzt auch nicht. Da musst du halt die beiden Sachen nehmen, die du gut kannst und die irgendwie kombinieren und daraus was machen. Und dann habe ich ja selbst mal als Kandidat bei einer Backsendung mitgemacht im Fernsehen bei Vox. Das war die Tortenschlacht mit Ruth Moschner.
Oh ja.
Und da wurde ich natürlich auch unfassbar lustig in Szene gesetzt. Ich war natürlich da auch immer so ein schönes Feinkostgewölbe, also ordentlich rund gewesen. Ich hatte immer so sehr pastellfarbene Pullover an, ich hatte eine Fliege an und war dann so ein bisschen so dieser süße, pummelige Bäcker.
Ja.
So, und da ging es dann ja auch los, dass man mich dann irgendwann, oder dass ich mich, ich habe mir den Namen ja selber gegeben, Deutschlands bunte backende Tunte, weil ich wusste, du kriegst das irgendwie du kommst nur so in die Köpfe der Leute rein, wenn du irgendwie so ein kleinen Schock hast.
Du warst auch ein bisschen geschminkt damals noch so.
Oh ja,
ne?
Viel.
Habe ich gesehen.
Ja, ich war früher auch ganz, ich habe auch Lipgloss gerne getragen.
Ah,
ich bin
und
auch
Rouge,
mit Handtaschen
Programm.
Bin ich rumgelaufen. Das volle Programm habe ich gemacht. Ich wollte natürlich jeden auf die Nase binden. Freunde, passt auf, ich komme vom Dorf und ja, ich bin schwul.
Ja.
Das hat sich natürlich auch geändert. Also ich finde, mittlerweile ist das, also entweder wissen es die Leute, dass ich es bin oder sie wissen es nicht. Am Ende des Tages geht denen das halt auch nichts an, ob ich jetzt schwul bin, lesbisch bin oder heterosexuell bin. Aber da war natürlich nochmal, da dachte ich, ja gut, du musst auffallen. Das war das A und O. Mhm. So. Und das hat ganz gut geklappt. Ich habe bei dieser Backsendung mitgemacht und dann habe ich da Blut geleckt. Ich habe gemerkt, oh, es ist schon cool, irgendwie, wenn da hinter der Kameras irgendwie 50 Leute stehen, die dir irgendwie Sachen sagen und die Kameras fahren um dich herum.
Ja.
Das war toll. Dann habe ich meinen ersten Gagencheck bekommen.
Mhm. Das hat Spaß gemacht.
Das hat natürlich auch viel Spaß gemacht. Dann dachte ich mir, ja, gut, daran könntest du dich eigentlich gewöhnen.
Ja.
Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ganz beharrlich angefangen, Produktionsfirmen zu schreiben.
Mhm.
Ich habe Zeitungen angeschrieben, ich habe Radiosender angeschrieben, ich habe Manager angeschrieben. Immer wieder und immer wieder bin natürlich zu 90% gegen verschlossene Türen gelatscht.
Mhm.
Kein Mensch wollte mich, kein Mensch fand mich super.
Haben die überhaupt geantwortet?
Ein paar schon, aber viele nicht. Ganz witzig, der damalige Intendant vom NDR, der hat mir einen ganz netten Brief geschrieben, weil ich gesagt habe, Mensch, es wäre doch einfach schön, wenn Sie mir einfach mein Kamerateam zur Verfügung stellen. Ich will mal was Lustiges drehen.
Ja.
Hat er gesagt, ja, nette Idee, so einfach ist das aber nicht. Ich würde empfehlen, kommen Sie doch einfach mal zum Praktikum, zum Radio.
Ja.
Ich ermögliche Ihnen dann ein Praktikum bei Enjoy in Hamburg. Das fand ich super cool.
Hast du es gemacht?
Nein.
Nee, wollte gerade sagen,
nein,
das habe ich auch nicht gelesen.
Nein, ich habe es nicht gemacht, weil ich hätte zu der Zeit, ich war da noch in der Schule, habe da gerade mein Abi gemacht und hätte dann quasi für 3 Wochen nach Hamburg gehen müssen.
Mhm.
Und das war
nicht, unvorstellbar.
War unvorstellbar. Ich, ja. Aus meinem Dorf raus, das geht natürlich nicht. Ja. Was machen die Kühe, was machen die Hühner ohne mich?
Ja. So.
Und das war natürlich ein bisschen schade, weil gut, heute, ich glaube, hätte ich es damals gemacht, wäre vielleicht auch alles ein bisschen anders verlaufen. Mhm. Ich habe es nicht gemacht und bin weiter gegen verschlossene Türen gelaufen. Und irgendwann hat es dann mal geklappt, dass ich dann von RTL Nord, also für Niedersachsen, Bremen und Hamburg, die Anfrage bekommen habe, eine Backrubrik jeden Dienstag zu machen. Ich habe natürlich alle Zelte um mich herum abgebrochen. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen.
Als Friseur?
Als Friseur. Mhm. Weil ich dachte, jetzt werde ich super berühmt bei RTL Nord in Niedersachsen und Bremen. Mhm. Das ist jetzt meine große Karriere. Mhm. Dem war natürlich nicht so. Aber dadurch, dass das ja schon immer mein Traum war, dachte ich mir, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gebe ich jetzt 100% in eine Sache rein oder ich lasse es. Weil ich bin kein Mensch, der jetzt sagt, ich kann da 50% machen und da 50%. Ja. Am Ende des Tages kann ich den beiden jeweils nicht gerecht werden.
Ja, so.
Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, pass auf, René, du probierst das jetzt 3 Jahre lang. Mhm. Mit allen möglichen Sachen, die da kommen können. Mhm. Mit schlechten Zeiten, wo du vielleicht 1,5 Wochen dir nur Nudeln in den Rachen schiebst, weil du keine Einnahmen bekommen hast. Und so ging das halt weiter. Und irgendwann habe ich dann halt so eine kleine Steigerung gemerkt und habe gemerkt, okay, es läuft ganz gut. Mhm. Dann habe ich einen Agenten bekommen, der sich um mich gekümmert hat, mit einem größeren Team, was mir natürlich viel Arbeit abgenommen hat, weil ich verstehe bis heute keine Verträge, ich kann keine Rechnung schreiben, sowas kann ich alles nicht. Mhm. Also ich könnte es, aber ich bin da auch zu bequem zu. Und die Energie würde ich dann natürlich lieber irgendwie in was Kreatives investieren, wie zum Beispiel vor einer Kamera zu stehen und die Leute zu unterhalten.
Das machst du ja mittlerweile auch. Also du bist nicht mehr als TV-Bäcker oder TV-Promi-Bäcker unterwegs, sondern vielmehr auch als seriöser Journalist und Reporter und hast mittlerweile auch deinen Auftritt regelmäßig bei RTL Punkt 12 mit Miriam Behrens, deiner besten Freundin. Was genau treibt ihr da? Ihr seid da so ein bisschen das Quatschteam oder seid ihr auch, also beschreibt das mal, was genau macht ihr da?
Also das ist ganz witzig, ich bin ja jetzt auch währenddessen noch beim Radio, da reden wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber. Und das ist ganz schön, ich weiß nicht, kennst du Hannah Montana noch?
Ja, klar.
So, und ich fühle mich immer so ein bisschen wie Hannah Montana. Ich kann beim Radio so diese normale Seite leben und kann bei Punkt 12 so ein bisschen diese trashige, bunte, lustige Seite machen, wo es nicht immer ganz so wichtig ist, dass ich unbedingt immer alles politisch korrekt mache, wo alles immer unbedingt seriös sein muss. Und das ist unfassbar schön. Weißt du, weil ich kann meine beiden Sachen, die ich irgendwie liebe, irgendwie gut dosiert auslassen, sodass ich am Ende des Tages glückselig ins Bett fallen kann.
Ja.
Bei Punkt 12 mit Miriam sind wir die Chaos-Reporter. Natürlich, Punkt 12 ist ein serviceorientiertes Magazin. Wir versuchen uns an Dingen, bauen Dinge selber, probieren Sachen aus, testen Sachen auf eine sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise. Oft auch immer so mit kleinen Zankereien dazwischen und auch immer kleine Wettbewerbe. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche ganz spannend mit dem ADAC ein Fahrsicherheitstraining gedreht, weil ich bin ein unfassbar unsicherer Autofahrer. Ist ganz, ganz schlimm. Und das war natürlich super spannend, weil Miriam eine umso bessere Autofahrerin ist.
Ja.
Und dann sind wir quasi in 4 Kategorien gegeneinander angetreten. Zwei Bremsmanöver, ein Theorieteil und einmal einparken. Und das Ergebnis wird alle überraschen. Ich glaube, es läuft Ende Januar jetzt. Den genauen Termin kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall sehr spannend.
Ja,
und witzig. Sehr lustig, ja.
Also du hast auch kein Problem damit, dich mal zum Affen zu machen. Das ist nach wie vor irgendwie so geblieben, oder?
Ich glaube, das darf man auch überhaupt nicht verlieren. Gerade wenn man irgendwie so zum Fernsehen möchte. Weil, also gut, möchte ich jetzt zur Arte oder zur ARD, dann ist es vielleicht was anderes. Aber da habe ich mich auch ehrlicherweise nie gesehen.
Okay.
Also ich bin bei den Privaten doch schon ganz gerne.
Schön. Aber du bist auch Lokalpatriot. Also das heißt, so aus dieser Niedersachsen-Hannover, oder das ist dir wichtig, Region Hannover oder dieser Niedersachsen-Charakter, weil du bist beim Mehrradio angestellt und arbeitest dort als Redakteur, Reporter. Ja, du wurdest auch gerade ausgezeichnet. Und zwar hast du den Niedersächsischen Medienpreis verliehen bekommen in der Kategorie Hörfunk Nachwuchs. Der Beitrag, ist es ein ernstes Thema? Also das kannst du auch und sehr, sehr gut. Gibt es Blut zweiter Klasse? Fragezeichen. Das Blutspendeverbot für Homosexuelle. So lautet dein Beitrag, mit dem du gewonnen hast in dieser Kategorie. Die Begründung der Jury war, dieser Beitrag informiert nicht nur, er zeigt auch Haltung und ist ein Plädoyer gegen Diskriminierung von Homosexuellen beim Blutspenden. Warum dieses Thema? Was war da so wichtig daran für dich?
Also erstmal ist es natürlich ein Thema, was mich selbst betrifft. Ich als offenlebender Homosexueller, der 12 Monate enthalbsam leben muss, um Blut spenden zu dürfen, das ist für mich unvorstellbar. Mhm. Das ist für mich die höchste Form der Diskriminierung.
Ja.
Ich habe einen Organspendeausweis, ich bin als Stammzellspender registriert, ich bin NKR-Botschafter. Und dann darf ich kein Blut spenden, obwohl jeden Tag 15.000 Blutspenden benötigt werden. und es kann nicht sein, dass da ganze Gesellschaftsgruppen ausgeschlossen werden, die spenden wollen, aber nicht dürfen. Und das stört mich. Mhm. Und das kann halt nicht sein. Ich kann verstehen, also diese Regelung kommt ja von der Bundesärztekammer. Mhm. So, und die argumentieren immer ganz gerne mit dieser
Hauptrisikogruppe, ne?
Genau, auch aus diesem großen AIDS-HIV-Skandal in den 80ern. Ja. So, die 80er Jahre sind aber jetzt auch 30, 40, 50, schon gefühlte 50 Jahre schon näher. Das geht halt nicht. So, und als ich mich damit beschäftigt habe, da war es ja noch so, dass man als Homosexueller, Bi, Trans 12 Monate enthaltsam leben musste, um Blut zu spenden, egal ob man in einer monogamen Beziehung lebt oder nicht. Mhm. Also ich kann jetzt treu mit meinem Partner seit 13 Jahren, darf trotzdem kein
Blut. Und auch egal, ob man geschützten Verkehr hat, generell einfach von ausgenommen.
Mhm. Man ist ausgenommen, genau. Und das geht nicht. Und es kam dann ja irgendwann diese Debatte ins Rollen nach meinem Beitrag. Und dann wurde ja darüber nachgedacht, das Ganze auf 4 Monate zu reduzieren. Mhm. Fand ich natürlich erstmal schon mal einen guten Ansatz.
Ja.
Ist am Ende des Tages aber leider immer noch
diskriminierend.
Genau. So, und umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, nach dem neuen Koalitionsvertrag hat die Ampel ja jetzt gesagt, wir schaffen das ganz ab. Mhm. Es gibt keine Frist mehr.
Mhm.
Was ich ein ganz starkes Zeichen finde.
Toll.
Und umso wichtiger war es für mich natürlich halt die Leute. Und ich hatte auch das Gefühl, dass kein Mensch von dieser Regelung wusste.
Mhm.
Also ich habe jeden mal so gefragt, wusstest du, dass Schwule kein Blut spenden dürfen?
Mhm.
Außer sie sind 12 Monate enthaltsam und haben keinen Sex.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich gehört Geschlechtsverkehr zum guten Leben dazu. Bin ich ganz ehrlich.
Das stimmt. Wie erlebst du denn die Diskriminierung von Homosexuellen grundsätzlich heutzutage in Deutschland? Würdest du sagen, da haben wir noch viel Bedarf an einer Gleichberechtigung? Wo stehen wir da heute?
Also ich finde, es ist immer ganz witzig, wenn die Leute mal sagen, ja Mensch, wir sind doch aber schon so offen geworden.
Mhm.
Und
ihr dürft doch sogar heiraten.
Ja, und ich finde immer, das ist immer das Problem, was an dieser ganzen Diskriminierung halt das Schlimmste ist, dass das immer Leute sagen, die davon gar nicht betroffen sind. Das sagen mir dann irgendwelche heterosexuellen älteren Damen, wo ich mir sage, wie kannst du das sagen, diese Probleme, diese Diskriminierung nie erfahren muss? Finde ich immer schwierig. Und ich finde auch, dass wir in den letzten 2 Jahren in keinster Weise einen Schritt nach vorne gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil. Sondern wieder einen großen Schritt nach hinten gegangen sind.
Mhm.
Die Gruppen, es wird sich immer mehr radikalisiert. Die Leute sind einfach, es wird, ich finde, so dieser Wind wird immer spitzer.
Ja, finde ich auch. Der Ton ist rauer geworden.
Genau, in der Republik. Das wird, ist schwierig. Also deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man da auch einfach mal die Stimme, die man hat, auch erhebt und dann einmal sagt, passt mal auf, so ist es und so geht's nicht.
Wie waren so die Resonanzen auf den Beitrag? Also das ist ja schon ein Thema, was wahrscheinlich polarisiert. Du hast ja sogar mit AfD-Politikern auch darüber gesprochen. Das wurde ja auch lobend erwähnt von der Jury, dass du mit vielen verschiedenen Parteien gesprochen hast, zu Wort kommen lassen hast. Ja, was denkst du dazu jetzt, zu diesen konservativen Stimmen auch?
Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe ja wirklich in meinem Leben wirklich schon viele Telefonate geführt, aber das mit der AfD war das Schlimmste, was ich mein Leben führen musste.
Ja.
Ich war auch noch nie so aufgeregt. Ich verstehe das gar nicht, weil ich hab wirklich ein Selbstbewusstsein wie ein Ochse. Also du könntest mich jetzt hier vor 2 Millionen Menschen stellen und ich hatte kein Problem damit, irgendwas zu erzählen.
Ja.
Aber da war ich wirklich so, dass ich mir gesagt habe, oh Gott, was erwartet mich da jetzt? Ich hatte keine Ahnung.
Ja.
So, und alles das, was der mir erzählt hat am Telefon, es war schlimm. Es war, ich saß da kopfschüttelnd.
Okay.
Ich habe natürlich...
Der Ausschnitt war sehr moderat in dem Beitrag.
Ich hatte knapp eine Viertelstunde mit dem telefoniert, aber aus zeittechnischen Gründen beim Radio musste natürlich versuchen, das alles zackig zu verpacken. Und ich meine, am Ende des Tages waren es ja trotzdem 9 Minuten lang, der Beitrag. Das war schon hart, weil der mir Sachen erzählt hat, die einfach nicht stimmen. Und da hat man halt einfach wieder gemerkt, du redest da auch jetzt nicht mit irgendeinem Lokalpolitiker, der irgendwie Putzchen Brammel irgendwie vom Dorf ist, sondern du redest mit einem Bundestagsabgeordneten, der natürlich als Berufspolitiker rhetorisch und auch kommunikativ voll auf dem Dampfer ist.
Ja,
so.
Stimmt.
Und ich dachte mir so, Alter, wenn der jetzt so richtig, wenn das ein guter Politiker ist, im Sinne von, der sein Handwerk versteht, Dinge zu verkaufen, nicht, dass ich am Ende des Tages noch selbst an mir zweifle und sage, das stimmt, das ist eigentlich, Blut müsste verboten sein. Nein, raus, alle Schwulen raus aus unserem Land. Da hatte ich Angst vor.
Was sind aktuell so die politischen Themen, die dich beschäftigen oder aufregen, wo du sagst, das kriege ich so einen Hals?
Also gut, ich meine, unser aller Thema, was uns ja umgibt, ist Corona. Und auch da diese ganzen Schwurbler. Die gehen mir auch alle so auf den Nerv. Ich bin einfach total müde davon, von was die da erzählen und dieses ganze Leugnen. Das ist furchtbar, wirklich. Und bei uns jetzt auch in Garbsen fangen sie an, jetzt behangen wie Weihnachtsbäume mit ihren Lichterketten rumzulaufen und irgendwelche Grundgesetze an irgendwelchen öffentlichen Gebäuden niederzulegen.
Okay.
Und ich sage, Mensch, Freunde, lest euch das doch mal richtig durch.
Ja.
Dann wüsstet ihr eigentlich, also schlimm. Ich habe da wirklich große Probleme mit. Aber was willst du machen? Es kommt einem natürlich jetzt sehr präsent vor, aber es ist halt wirklich, es ist ein kleiner Bruchteil.
Das stimmt.
Die einfach jetzt meinen, ihre Stimme zu erheben. Aber umso wichtiger finde ich es eigentlich, dass die Leute, die nicht zu diesen Schwurblern gehören, auch ihre Stimme erheben und mal sagen, pass auf, das ist gut, wie, so wie es gerade läuft.
Ja. Bist du auch schon geimpft das dritte Mal?
Ich bin geimpft und geboostert, alles durch.
Man tut halt, was man kann als Gesellschaft, und wir müssen sehen, wo wir irgendwie langsam irgendwie unser Leben mal wieder so zurückbekommen. So geht es mir jedenfalls. Wo sind die Events? Wir haben uns das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war bei der Galopprennbahn. Diese ganzen Society-Events, die wir natürlich auch bei der Nobilis lieben und brauchen, das alles fehlt gerade. Und wir wollen irgendwie alle unser Leben zurück, würde ich sagen, oder?
Es hat ja auch... Man hat ja auch eine Verantwortung. Also ich lebe ja, ich habe ja das Glück, dass ich mit meiner ganzen Familie auf einem großen Hof lebe. Ne? Ich wohne ja in einem Haus mit meiner Großmutter. Meine Oma hat die Wohnung unter mir, ich über ihr. Daneben wohnen meine Tante, mein Onkel mit 4 Cousins, Cousinen. Dahinter nochmal 2 Tanten mit Hühnern, Kaninchen. Zwei Straßen weiter wohnt meine Mutter. Dann wieder 2 Straßen weiter mein Vater, meine Schwester. Und meine Großmutter ist Mitte 70. Mhm. So, das heißt auch schon mal ein gefährliches Alter, was Corona angeht. Mhm. Da habe ich schon mal Verantwortung für, dass ich aufpasse, dass ich nicht Corona nach Hause schleppe und sie am Ende des Tages noch irgendwie auf der Intensivstation landet. Meine Mutter hatte lange Zeit Krebs, ist ein Glück wieder geheilt, gehört aber trotzdem noch zu den Risikopatienten. Auch da habe ich eine Verantwortung. Und da bin ich mir auch absolut bewusst. Und ich finde, da müssen wir auch mal wieder ein bisschen mehr an uns selber appellieren und sagen, wir müssen, dürfen nicht mehr so immer so egoistisch denken. Ich habe auch so das Gefühl, das ist immer nur ich. Und da sollten wir wirklich mal ganz tief in uns hineinhorchen und gucken und fragen, ist es denn eigentlich nur ich oder sind es nicht wir alle?
Ich finde das ja bei dir auch so schön, du strahlst so eine Positivität aus, du begrüßt einen mit Herzblatt und du bist einfach, man nimmt es dir aber auch ab, diese Herzlichkeit, Freundlichkeit. Meine Schwester ist ja ein großer Fan von dir. Ich glaube, das fehlt gerade unserer Gesellschaft. Ein bisschen der Ton ist so rau geworden und so biestig und so Menschen wie du, die sagen, Mensch, ich trage mein Herz auf der Zunge und ich nehme dich in den Arm, ich knuddel dich. Das brauchen wir irgendwie, glaube ich, 2022 mehr denn je, oder? Diese Herzenswärme, die fehlt uns doch gerade.
Ich glaube, hast du wunderschön gesagt, Herzenswärme, das ist das, was fehlt. Und da müssen wir auch dran arbeiten, weil das kann natürlich auch immer schlimmer werden. Ne? Mhm. Das wollen wir natürlich nicht.
Nee. Wir hatten dich bei Nobilis and Home Story mal angefragt und du hast aber abgelehnt. Ich habe das Gefühl, Familie ist für dich dann ein und alles und das würdest du auch nie so, das ist das Wichtigste, oder? Das sind deine Werte, dein Fundament. Du hast vorhin gesagt, du lebst mit Kühen und Hühnern. Stimmt das wirklich oder war das
nur? König, Hühner und Kaninchen und Hunde.
Ah ja. Das stimmt wirklich, also wirklich so eine Art Bauernhof.
Also im übertragenen Sinne, also nicht ganz so groß wie ein richtiger großer Bauernhof, aber schon, also wir züchten Kaninchen.
Ja. Also ich glaube, Kaninchenzüchterverein?
Also das hört sich immer sehr altmodisch an. Ich mache das auch nicht, das macht meine kleine Cousine, aber ich glaube, da sind es aktuell 14 Kaninchen, die wir gerade haben.
Was für eine Rasse?
Mini-Widder.
Ach nee.
Ganz süß.
Oh, wie niedlich.
Wirklich süß. Du musst mal auf mein Instagram gucken. Da, ich krieg die immer auf mein Feinkostgewölbe gesetzt, wenn die gerade geschlüpft sind. Dann sind die immer so ganz mini klein und total süß. Und das ist schon schön. Und Familie, du hast es gesagt, ist für mich wirklich das A und O. Und natürlich, wenn du irgendwie in diesen Zirkus reingeworfen wirst in die Medien und ich natürlich auch immer erzähle, ich habe das Backen von meiner Oma gelernt. Ich zitiere auch ganz oft, ob im Fernsehen oder im Radio, meine Oma, weil meine Oma wirklich die unangefochtene Sprichwort-Queen ist.
Ah, okay. Was ist ihr schönstes Sprichwort? Überleg doch mal.
Ich kann es dir sagen. Meine Oma sagt immer auf Plattdüt, Jung, wer Dack für Dack sin Arbeit deit und jümmert ob'n Posten steit und tut dat gut und tut dat gern, der darf sich auch mal amüsieren. Das geht nämlich mal darum, wenn ich nämlich den Hühnerstall ausmisten muss, aber wieder 28.000 andere Sachen lieber machen würde, dann sagt sie mir das immer, der heißt ja übersetzt, Junge, wer Tag für Tag seine Arbeit tut und tut das gut und tut das gern, der darf sich dann auch mal amüsieren und darf auch mal ein bisschen Spaß haben. Und das hängt auch als kleines Bildchen bei ihr im Eingangsflur.
Ja.
Das ist ganz wichtig für mich. Familie ist das A und O. Und ich hab's ja gerade angefangen zu sprechen.
Ich rede auch zu viel.
Alles gut. Ich finde es schön hier. Es ist schön schnackig hier mit. Ich mag das ja gerne. Ich bekomme natürlich irre viele Anfragen, dass Leute Interviews mit meiner Oma haben wollen.
Ja, und, klar. Alle wollen
Familie
sie sehen.
Und bei mir auch zu Hause. Ich habe einmal, nachdem die Bild-Zeitung 4 Jahre ganz konsequent drum gebettelt hat, dass sie endlich mal meine Oma sehen dürfen, dann zugesagt, aber auch nur, weil ich endlich wollte, dass die Ruhe geben.
Ja.
So, das war auch in Ordnung und dann habe ich aber gesagt, ab sofort wird nichts mehr gemacht.
Okay.
Und das ziehe ich auch knallhart durch. Da kommt keiner auf meinen Hof, es kommt keiner in meine Wohnung, es kommt keiner an meine Familie ran.
Okay.
Fertig. Ich habe mir das ausgesucht, dass ich in die Öffentlichkeit wollte. Mhm. Ich muss damit klarkommen, dass ich Hass zu spüren bekomme, dass ich Stress zu spüren bekomme. Das ist selbstgewähltes Schicksal von mir, aber nicht von meiner Familie.
Ist das mit dem Hass immer noch so? Du hattest ja sogar mal von Morddrohungen gesprochen, die du damals mal bekommen hattest. Ist das nach wie vor ein Thema, so Hasswellen, sag ich mal, Mobbing?
Ja, sowas kommt natürlich immer dann, wenn ich präsent im Fernsehen bin. Also wenn Punkt 12 Beiträge laufen, wenn ich irgendwie für andere Sender was mache, dann schon. Also da gibt es üble Sachen. Also Morddrohungen hatte ich viele nach der Hauptsache Süß, nach der Backsendung.
Boah, widerlich.
Aber manche Kommentare sind ja auch wirklich lustig. Also ja die gemein sind, okay. Aber wo ich mir dann denke, eigentlich hätte der wirklich einen Oscar für diese Kreativität verdient. Ja. Pass auf, ich krieg einen zusammen, weil ich den nämlich so witzig fand. Da war ich glaube, im Allgäu und dann gab es Buttercremetorte. Und dann schreibt da jemand runter und da schiebt er sich wieder einen Löffel Buttercremetorte in seinen Adipositas-kranken Karlsson vom Dachkörper.
Oh.
Hart, aber dachte mir ganz ehrlich, also da muss man doch wirklich sehr kreativ zu sein, dass man sich dann da auch die Mühe, sich da hinzusetzen, die Sendung zu gucken, mich bei Facebook zu suchen, um dann zu kommentieren, habe ich alles richtig gemacht.
Ja.
Alles richtig gemacht.
Also irgendwie sehe ich dich ja auch so, ich habe gerade gelesen, Jörg Pilawa hört jetzt bei der ARD auf, irgendwie wahrscheinlich geht er zu den privaten Sendern. Ich finde, ihr könnt so einen Tausch machen. Das deutsche Fernsehen bräuchte eigentlich mal so eine Type wie dich, finde ich. Das ist alles so ein bisschen antiquiert und konservativ und da wirst du eigentlich der Richtige für so eine große TV-Abendshow. Da sehe ich dich irgendwie.
Du, ich sehe mich da auch. Ich sehe uns beide da eigentlich.
Ja, finde ich auch. Guck mal, gut, dann mache ich
der Gottschalk, du die Hunziker.
Genau, ich sehe uns da beide. Oder die Schöneberger, naja. Hunziker, schaffe ich von der Linie ja nicht.
Ach, na gut, ich meine, den Gottschalk würde ich auch zweimal ausfüllen. Aber ich muss wirklich, Barbara Schöneberger, hast du ja mitbekommen, toll, ne? Dass die jetzt Verstehen Sie Spaß ja übernimmt von Guido Kanz? Toll. Ich habe das Gefühl, jetzt gibt es nichts mehr, was die nicht moderiert.
Ja, die macht die alles. Ich finde die auch gut.
Ganz, ganz tolle Frau.
Ja, auch schönes Magazin, muss ich neidvoll bekennen, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut.
Ja, ich mag auch ihren Podcast unfassbar gerne. Der ist auch wirklich toll. Ich weiß gar nicht, ob man hier im Podcast Werbung über andere Podcasts machen darf.
Ist in Ordnung. Ich möchte von dir nochmal zum Abschluss so einen Karrieretipp haben, weil mir irgendwie das Gefühl, du machst da so einiges richtig. Du hast ja sogar, wie du schon sagtest, einen eigenen Manager, den habe ich sogar mal kennengelernt, fast 10.000 Follower und hast jetzt bei RTL dann zur Primetime, also mittags, da deine eigene Show. Was sind denn so deine Karrieretipps? Wie würdest du sagen, Mensch Marleen, so schaffst du es, die neue Barbara Schöneberger zu werden?
Also ich glaube,
gib mir doch mal einen Rat.
Also ich glaube, es kommt immer gut, wenn man ganz authentisch bleibt. Das habe ich nämlich gemerkt. Oft ist an Dingen bei mir gescheitert ist, weil ich dachte, ich müsste so sein, um beim Fernsehen arbeiten zu können.
Mm.
Ich dachte, ich muss immer ganz bunt sein, ich muss immer ganz extrovertiert sein, immer ganz schrill. Mm. Das stimmt gar nicht. Mm. Also ich habe festgestellt, dass umso authentischer ich wurde, umso mehr Zuspruch habe ich bekommen.
Mm.
Und mittlerweile mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken mehr darüber, wie ich irgendwo ankommen würde, weil entweder mag man mich dann so, wie ich bin, ich kann es nun mal nicht ändern, so wie ich bin, oder man mag mich halt nicht. Entweder man mag mich oder man mag mich halt nicht, so rum. Von daher, und natürlich Beharrlichkeit, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, man muss immer am Ball bleiben, weil ohne Fleiß kein Preis, das ist leider stimmt. So, es wird kein Mensch irgendwann an der Tür stehen und klingen und sagen, Mensch,
hallo Frau Geider.
Wie wär's denn?
Wie haben Sie vor 5 Jahren in Nobilis gesehen? Kommen
die
Sie mal Babsi, mit?
Die würde jetzt in Rente gehen, wir würden Sie gerne nehmen. Das wird ja nicht passieren. Ich meine, das wäre schön, ich würde es dir wünschen.
Danke. Ne?
Wünsche ich mir wahrscheinlich auch, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, Mensch, René, der Gottschalk hat gesagt, mach du es doch weiter. Ich würde es machen. Beharrlichkeit, dranbleiben und auch Eigeninitiative ergreifen. Ganz, ganz viel. Leute anschreiben. Also auch wenn es Nein gibt, aber man hat immer zu mir gesagt, das Nein von heute ist das Ja von morgen. Und so hat es dann ja auch irgendwann bei mir mit viel Beharrlichkeit geklappt.
Klasse. Und jetzt für 2022 mal zum Abschluss. Was hast du dir vorgenommen? Was sind deine Ziele, Pläne? Was können wir erwarten von dir?
Also natürlich ganz viel buntes Zeug bei Punkt 12. Da haben wir uns ganz viele schöne Sachen vorgenommen. Was ich mir persönlich noch vorgenommen habe, das ist ja jetzt auch gerade so auch diese Vorsatznummer. Man nimmt sich immer so viel vor.
Also abnehmen erstmal nicht, finde
ich. Ich nehme mir sowas gar nicht vor. Das Einzige, was ich mir vornehme mittlerweile, sind gute Sachen, die ich schon habe. Das sind zum Beispiel Begeisterungsfähigkeit von mir. Die möchte ich gerne weiter beibehalten im nächsten Jahr. Ich möchte meine gute Laune weiter beibehalten. Und wenn ich diese Vorsätze auch in diesem Jahr wieder erfüllen kann, bin ich am Ende des Tages ein glücklicher Mann.
Ja, klasse. Darauf stoßen wir nochmal an. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Gerne, gerne.
Das war Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis. Hören Sie auch in unsere anderen Folgen hier in der Liste.